Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Widmen wir uns jener Frau, ohne die Goethe nicht einmal vorstellbar wäre. Wir kehren zurück zum Ursprung. Die deutsche Sprache kennt seit dem 17. Jahrhundert das Wort Mutterwitz. Mit ihm bezeichnet man eine schnelle Auffassungsgabe und Schlagfertigkeit. Wer die Briefe von Goethes Mutter Katharina Elisabeth Goethe liest, muss unweigerlich an dieses Wort, an diesen Mutterwitz denken. Der Frankfurter Joachim Seng, Leiter der Bibliothek des Freien Deutschen Hochstifts, feinsinniger Kenner der Literatur der Goethezeit, hat einige dieser Briefe ausgewählt. Mehr weiß Beate Tröger.
Wer heute mit offenen Augen durch Frankfurt am Main geht, findet etliche Gelegenheiten, Katharina Elisabeth Goethe zu gedenken, der Mutter von Johann Wolfgang von Goethe. Ein Ort ist das Haus am Großen Hirschgraben, das nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde und in dem sie von 1748 bis zu ihrem Umzug in ihren Altersruhesitz am Frankfurter Rossmarkt lebte. An der Peterskirche zwischen Zeil und Eschenheimer Tor befindet sich ihre Grabstätte. Die vielleicht schönste Gelegenheit bietet sich aber im Palmengarten, wo ein Denkmal an sie erinnert, die von vielen Frau Rath oder Frau Ayer genannt wurde. Das Denkmal aus Muschelkalk zeigt eine Frau, der sich ein kleiner Junge vertrauensvoll zuwendet. Die Märchenerzählerin des Bildhauers Josef Kowarzik wurde 1910 zu Frau Ayers Ehren geschaffen und steht dort, wo sich ihre Obstwiese befand, wo bis heute Apfelbäume Früchte tragen. Von Kind an frei, sich zu entfalten, empathisch und einfühlsam, beschreibt Frau Ayer sich auch selbst in einem Brief von 1780 an Gustav Friedrich Wilhelm Großmann, der in der Zeit der Aufklärung als Schauspieler, Theaterregisseur und Schriftsteller tätig war.
Da mir Gott die Gnade getan, dass meine Seele von Jugend auf keine Schnürbrust angekriegt hat, sondern dass sie nach Herzenslust hat wachsen und gedeihen, ihre Äste weit ausbreiten können und so weiter, und nicht wie die Bäume in den langweiligen Ziergärten zum Sonnenfächer ist verschnitten und verstümmelt worden, so fühle ich alles, was wahr, gut und brav ist, mehr als vielleicht 1000 andere meines Geschlechts.
Die Tochter des Frankfurter Stadtschultheiß Textor heiratete im August 1748 den 21 Jahre älteren, immens reichen, strengen Privatier Caspar Goethe. Eher nicht aus Liebe, wie ihre Biografin Dagmar von Gersdorff anmerkt. Doch sie machte das Beste aus ihrem zwar begüterten, aber sicherlich nicht leichten Leben als Vorsteherin des goethischen Haushaltes am Großen Hirschgraben. Sie gebar 7 Kinder, lediglich 2 erreichten das Erwachsenenalter. Der älteste, am 28. August 1749 geborene Johann Wolfgang, und die zweitälteste, Cornelia. Sie starb 1777 im Kindbett, ein halbes Jahr vor ihrem 27. Geburtstag. Im Brief an den Freund Johann Caspar Lavater vom 23. Juni des Jahres, indem sie von diesem Schicksalsschlag berichtet, zeigt sich eine weitere Eigenschaft der Frau Ayer, ihre tiefe Gläubigkeit.
Mein Herz war wie zermalt, aber der Gedanke ist auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut, hielte mich, dass ich dem Schmerz nicht erlag. Ohne den felsenfesten Glauben an Gott, an den Gott, der die Haare zählet, dem kein Sperling fehlet, der nicht schläft noch schlummert, der nicht verreist ist, der den Gedanken meines Herzens kennt, ehe er noch da ist, der mich hört, ohne dass ich nötig habe, mich mit Messern und Pfriemen blutig zu ritzen, der mit einem Wort die Liebe ist.
Insgesamt 400 Briefe hat Goethes Mutter Zeit ihres Lebens geschrieben. An den Sohn, dessen Frau Christiane Vulpius, die sie im Gegensatz zu etlichen anderen von Beginn der Beziehung an Respekt und liebevoll akzeptierte. Sie schrieb auch der Herzogin Anna Amalia, mit der sie einen so freundschaftlichen wie vertrauten Ton pflegte, schrieb Geistesgrößen, den Mündeln des Sohns und Freunden wie Johann Caspar Lavater oder der Schriftstellerin Bettine von Brentano, die mit dem Romantiker Achim von Arnim verheiratet war und Johann Wolfgang von Goethe als Dichter glühend verehrte, wovon ihr vielleicht bekanntestes Buch Goethes Briefwechsel mit einem Kinde zeugt. Der Herausgeber Joachim Seng hat die Briefe nicht chronologisch, sondern thematisch angeordnet. Er kommentiert sie kurz und präzise. Pragmatismus, Menschenkenntnis, Unerschütterlichkeit, Belesenheit, Lebenskraft sprechen aus den Dokumenten. Frau Ayer nahm schreibend Anteil an wirklich allem. Am Kauf eines Bratenwenders durch Christoph Martin Wieland, wie an der Karriere ihres Sohnes in Weimar. An der französischen Besatzung ihrer Heimat, wie am dortigen kulturellen Leben, etwa dem immensen Erfolg von Mozarts Die Zauberflöte.
Denke, vorige Woche ist die Zauberflöte zum 24. Mal bei vollgepfropftem Hause gegeben worden und hat schon 22.000 Gulden eingetragen.
Mit ihrer Meinung hält sie niemals hinterm Berg. Das zeigt ein Brief aus dem Dezember 1793, nachdem aus Weimar der Wunsch gekommen war, dem Enkel August doch eine Spielzeugguillotine zu Weihnachten zu schenken.
Die Jugend mit so etwas Abscheuliches spielen zu lassen. Ihnen Mord und Blutvergießen als einen Zeitvertreib in die Hände geben. Nein, da wird nichts draus.
Ihre Briefe lassen Katharina Elisabeths Aufrichtigkeit, ihre Gabe zur Freundschaft, ihre Lust am freien Fabulieren in fast jeder Zeile erkennen. Diese Fabulierlust bildet aus Sicht des Psychoanalytikers und Goethe-Forschers Kurt Eisler den Nährboden, auf dem die geniale Begabung des Sohnes wachsen konnte. Johann Wolfgang von Goethe blieb dem Sterbebett seiner Mutter fern. An der Liebenswürdigkeit der Frau Ayer, die sie ganz offenkundig bis zu ihrem sanften Tod im September 1808 behielt, kann es nicht gelegen haben. Ihre Worte bezaubern und künden bis heute davon.
Beate Tröger über Briefe der Frau Rat Goethe, ausgewählt und herausgegeben von Joachim Seng, Inselverlag Berlin, 144 Seiten, 14 €.